Deutschlandfunk. Der Politik-Podcast.
Ja, herzlich willkommen. Es ist Freitag, der 21. August, morgens um 10:30. Es gibt viel zu besprechen, also Zeit für eine frische Folge Politik-Podcast. Und es ist heute die Folge 495. Das heißt, wir werden bald 500 Folgen alt. Wir haben eine kleine Aktion vor mit euch. Und um was genau es geht, erfahrt ihr dann am Ende der Folge. Ja, ich habe schon gesagt, es ist Ende August. Wir reden aber jetzt über den September und über die drei Landtagswahlen, die uns da ins Haus stehen. In Sachsen-Anhalt, Mecklenburg-Vorpommern und in Berlin. Und wir schauen in den kommenden Minuten auf zwei davon, nämlich auf die Wahl der neuen Landtage in Magdeburg und Schwerin. Es ist ein Redaktionsgespräch heute, wo sich vier Leute auf drei Städte verteilen. Ich freue mich, dass aus Magdeburg dabei ist Niklas Ottersbach. Hallo.
Hallo, Grüße in die Runde.
Aus Schwerin ist unser Landeskorrespondent Heinrich Pfeiffer dabei. Und ich glaube, Heinrich, für dich ist es eine Premiere in diesem Politik-Podcast, oder?
Genau, so ist es.
Ja, dann herzlich willkommen. Erfahrener Podcaster, der mir im Hauptstadtstudio gegenüber sitzt, ist Steffen Wurzel. Hi.
Grüß Gott und guten Morgen.
Steffen ist für die CDU und die Außenpolitik im Hauptstadtstudio zuständig, schaut aber in dieser Folge vor allem auf die CDU. Mein Name ist Nadine Lindner. Ich beschäftige mich im Hauptstadtstudio viel mit der AfD und werde aber bald die Koffer packen und arbeite in den nächsten Tagen und Wochen von Magdeburg aus. Und jetzt tauchen wir mal ein in diese Wahl. Welten. Zum Anfang würde ich gerne eine kleine Blitzlichtrunde machen, um mal so ein bisschen die Atmosphäre zu schildern. Niklas, was war bis jetzt für dich aus dem Wahlkampf so die prägendste oder die krasseste Situation, mit der du in Berührung gekommen bist?
Also ich habe zwei Erlebnisse im Kopf. Das eine war diese Woche in Dessau auf dem Marktplatz, und zwar war das BSW da mit Sarah Wagenknecht und 100 Meter weiter der AfD-Stand, der blaue AfD-Stand mit Ulrich Siegmund, der dort Selfies macht, und die haben so eine Art Fernduell gemacht und hinterher auch noch Selfies, und beide werfen sich momentan gegenseitig vor. Am Ende zieht es euch zum Establishment, und das BSW, Sarah Wagenknecht, wirft der AfD vor, ihr wollt euch auf die CDU einlassen, und das Ganze umringt von Dutzenden von Streamern und Kameraleuten, und das war wirklich so das Zusammentreffen von zwei Wahlkampfkarawanen. Und das zweite Erlebnis war der Auftakt der Kunst braucht Freiheit Theatertour von Sven Schulze. Erinnert ihr euch bestimmt, die Hallervorden auf der Bühne zusammen mit dem Ministerpräsidenten. Und es ging los in Halle. Hallervorden trällert ein Anti-Merz-Kriegstreiber-Lied. Und ich konnte es erst kaum glauben. Aber es kam dann im Silberlocken-Publikum, also Ü60-Publikum, richtig gut an. Und es war der einzige Moment, hatte ich so das Gefühl, wo der CDU mal wirklich die Bude eingerannt wird.
Tja, wenn externes Personal noch kommt. Heinrich, was hast du bislang mitgenommen aus dem Wahlkampf in Mecklenburg-Vorpommern? Wird ja erst am 20. September, nicht am 6. September gewählt. Was ist da schon los?
Ich habe nicht so berühmte Geschichten mit so berühmten Leuten, weil die sind auch ab und zu da, aber nicht so viel wie, also es gibt jetzt keine Streamer-Aufläufe bei mir. Aber ich habe zum Beispiel letzte Woche am Rand einer SPD-Wahlkampfveranstaltung Schwesig hat gesprochen, mit so einem Rentnerpaar gesprochen, und die waren in der Argumentationslinie wirklich komplex, möchte ich sagen, weil die hätte ich auch beim BSW oder bei der AfD treffen können. Und das ist, glaube ich, eine ganz gute Beschreibung dessen, wie kompliziert es auch ist und wie Menschen gerade hier und vielleicht im Osten besonders wählen.
Ja, und Nadine, dir gegenüber sitzend, ich wusste ja, dass du diese Frage stellst. Ich habe mir auf meinen Spickzettel zwei Wörter geschrieben, Nervosität und Kaninchen. Nervosität, weil ich schon wahrnehme, dass hier im politischen Berlin eigentlich seit Wochen nichts mehr geht, ohne über Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-Anhalt und auch ein bisschen über die Landtagswahl in Berlin nachzudenken. Und Kaninchen, klar, das Kaninchen vor der Schlange, dass man jetzt wirklich unterbewusst schon immer wieder die Signale aussendet. Also eigentlich können wir erst wieder Politik machen, wenn diese Wahlen vorbei sind.
Ja, und ich hatte jetzt in der Vorbereitung noch von Berlin aus so einen prägenden Moment. Das war diese Woche, da war ich nämlich auf der Homepage der CDU auf dem Landesverband Sachsen-Anhalt unterwegs, um mir mal die Termine von Sven Schulze anzuschauen und mal zu gucken, was ich mir dann im Wahlkampf angucke. Und dann dachte ich wirklich, ich falle vom Stuhl, als ich diese Seite aufgemacht habe. Und was ich fand zur Terminankündigung waren zwei PDFs. Und ich dachte, okay, hat die CDU da jetzt ihre interne Kommunikation einfach reingestellt?
Kann man jetzt wieder Neuland-Witze machen an dieser Stelle?
Ja, immer wenn es brenzlig wird, antwortet die CDU mit einem PDF, wie damals bei diesem Rezo-Video. Aber ich war wirklich ehrlicherweise erschüttert, weil ich dachte, das geht doch besser. Also es gibt doch interaktive Kalender und man musste sich das wirklich jetzt als interessierter Mensch da rausdestillieren. Mittlerweile muss man fairerweise sagen, es gibt nicht mehr zwei PDFs, es gibt jetzt nur noch ein PDF für die Wahlkreisaktivitäten und die Termine von Herrn Schulze hat man jetzt überführt in einen richtigen Kalender. Und da kommt aber noch dazu, dass ich mir die jetzt mal durchgezählt habe. Wir haben jetzt noch 16 Tage bis zur Wahl. Und da stehen 18 Veranstaltungen drauf. Und ich finde, das ist für jemanden, der so um sein politisches Überleben kämpft, ist das wirklich nicht viel. Und ich hatte schon vorher das Gefühl, dass es handwerklich nicht so richtig gut läuft. Und da war eigentlich mein Eindruck, dass es bei der CDU einfach in Sachsen-Anhalt an so ein paar ganz grundlegenden Dingen hapert. Wir schauen jetzt aber noch mal kurz auf die Zahlen. Wahltage funktionieren nicht ohne Zahlen und auch im Vorfeld der Wahltage funktioniert nichts ohne Umfragen. Niklas, nimm uns doch mal mit nach Sachsen-Anhalt. Wie steht's da?
Also ich beziehe mich jetzt mal auf die Infratest-DIMAP-Umfrage von Ende Juli. Es gibt auch noch eine INSA-Umfrage, die ist relativ ähnlich. Also bei Infratest ist es so, die AfD stabil wie festgetackert bei 41%. Die CDU sackt da nochmal 2 Prozentpunkte runter auf 24%. Die Linke stabil bei 13%. Die Grünen bei 5%. Die SPD bei 7%. Und das BSW bei 4%, da gibt es so Schwankungen und INSA sieht auch die AfD 1 Prozentpunkt stärker. Aber das ist so die Gemengelage. Das heißt, AfD sehr stark, aber Stand jetzt nicht die absolute Mehrheit. Und entscheidend wird eben auch sein, ob das BSW reinkommt oder nicht, ob die Grünen reinkommen oder nicht. Und bei der SPD, naja, da kann man sich auch nicht 100%ig sicher sein, ob sie es wirklich in den Landtag schaffen.
Müssen wir nochmal sagen, ne? Also wer in Umfragen bei 4, 5, 6 oder auch 7 steht, das ist, wie man so schön sagt, too close to call. Kann man nicht ableiten daraus, ob die drin oder draußen sind, oder?
Man geht von so einer Fehlertoleranz von plus minus 3 Prozentpunkten aus. Und das ist natürlich halt was, was dann bei 6 oder 7% in den Umfragen natürlich wirklich knapp ist. Heinrich, nimm uns mal mit nach Mecklenburg-Vorpommern. Wie sehen denn da die Zahlen vor der Landtagswahl? Wie sehen denn da die Umfragen aus?
Ja, ich gucke auch auf Infratest DIMAP. Da ist die AfD momentan bei 36%, die SPD bei 29%. Also es zeichnet sich hier klar ab. Es gibt dieses Duell, weil ganz weit abgeschlagen davon kommt dann als nächstes erst die Linke. Die liegt da bei 12%. Und dann, das ist auch das Besondere in Mecklenburg-Vorpommern, das hat auch eine lange Geschichte. Die CDU ist jetzt hier bei 9%. Das wäre das schlechteste Ergebnis, was sie dann jemals einfahren würde, wenn das wirklich so kommt. Und die Grünen dümpeln hier so bei 5. Und da ist auch fraglich, ob sie reinkommen. Gleiches gilt auch für das BSW.
Wir wollen jetzt in dem ersten Fokuspunkt dieses Podcasts mal auf 4 Personen schauen, die diese Wahlkämpfe dominieren. Das sind die 2 Amtsinhaber und das sind die jeweiligen Herausforderer von der AfD. Das heißt, wir sprechen in Sachsen-Anhalt über Sven Schulze, der ja im Moment CDU-Ministerpräsident ist, und Ulrich Siegmund, den Spitzenkandidaten der AfD. Und wir sprechen in Mecklenburg-Vorpommern über Manuela Schwesig, die SPD-Ministerpräsidentin, und Leif Erik Holm, der dieses Amt gerne für die AfD gewinnen würde. Jetzt, Sachsen-Anhalt wählt zuerst, deswegen schauen wir da zuerst hin. AfD gegen Sven Schulze oder Sven Schulze gegen die AfD? Wie fällt die Bilanz da bislang aus, Niklas? Wie stellt sich Sven Schulze so an? Was sehen wir da vom Amtsinhaber?
Naja, der Amtsinhaber setzt eben voll auf seine Person. Ne? Sven Schulze hat auch schon vor Monaten gesagt, ja, es sind nicht so sehr die Parteien, es sind Personen. Und so hat er halt auch seinen Wahlkampf konzipiert. Es ist mehr oder weniger eine One-Man-Show. Klar, die Direktkandidaten sind auch da. Ich habe die Geschichte mit Didi Hallervorden schon angesprochen. Also dieser performative Akt, ich stelle mich auf eine Bühne mit jemandem, der nicht meine Ansicht teilt. Ich fand das schon mutig. Allerdings, Dieter Hallervorden, muss man dazu sagen, hat Friedrich Merz Kriegstreiberei vorgeworfen. Er sei der schlechteste Bundeskanzler ever und so weiter und hat auch Israel in die Nähe eines Völkermords in Gaza gerückt. Und Sven Schulze, ja, zumindest beim Auftakt in Halle, das ist das, was ich live erlebt habe, der hat sanft widersprochen. Ein richtiges Streitgespräch war das nicht. Er hätte da noch, aus meiner Sicht, noch mehr reingehen müssen, um klarzumachen, hier stehen 2 auf der Bühne, die nicht einer Meinung sind. Trotzdem war das, glaube ich, ein guter Ansatz und es war auch sehr erfolgreich. Die andere Geschichte ist, wir schießen ein Torpedo auf die Rentenreform der Bundesregierung und zwar von der MS Geiseltal. Das war diese Geschichte, als die 3 Ministerpräsidenten aus Sachsen, Thüringen und Sachsen-Anhalt auf dem Geiseltal See bei Halle gesagt haben, nee, aber nicht mit uns.
Da warst du dabei, ne?
Und da war ich dabei, da war ich auf dem Boot und die haben sich so untergehakt. Und da hatte ich so das Gefühl, ja, okay, wenn er schon aus seinem eigenen Landesverband nicht die Rückendeckung bekommt, dann kommt sie jetzt aus Erfurt und aus Dresden. Das war so die Phase, wo ich dachte, ja, Juli, Anfang August, da dominiert Sven Schulze mal die Schlagzeilen mit Hallervorden, mit der Rente. Aber davon ist nicht so viel geblieben.
Interessant, dass du das so sagst. Würde ich dir, wenn ich dich unterbrechen darf, nicht widersprechen, was ich niemals tun würde, aber da würde ich meine Eindrücke hier aus dem Hauptstadt Berlin, auch aus den Kreisen CDU-CSU spiegeln. Ich habe schon das Gefühl, dass, und da interessiert mich deine Einschätzung auch, Sven Schulze jemand war, den vor einem Dreivierteljahr hier in Berlin niemand auf der Straße erkannt hätte. Klammer auf, wir, unser Deutschlandfunk Hauptstadtstudio, ist literally gegenüber der Landesvertretung Sachsen-Anhalt und wir sehen den manchmal auf der Straße und wahrscheinlich auch viele bei uns haben vielleicht nur auf den zweiten Blick ihn erkannt, aber seitdem hat sich schon viel getan, denn das, was du ja gerade beschrieben hast, diese zwei Aktionen, nenne ich jetzt mal, Stichwort Hallervorden, Stichwort Rentenpolitik, haben natürlich hier das politische Berlin, gerade im Bereich CDU, schon ein bisschen auf Trab gehalten. Es ist ja schon irgendwie tragisch oder ironisch, dass die neue CDU-Generalsekretärin Franziska Hoppermann als allererstes, was sie im Grunde öffentlich tun musste, nicht irgendwie den politischen Gegner angreifen war oder kritisieren war, sondern sie musste erstmal auf Didi Hallervorden zu sprechen kommen und sagen, nee, sorry, das widerspricht unserer Parteilinie. Also wenn man irgendwann mal die Amtszeit von Franziska Hoppermann sich anschauen wird, wird man darauf wahrscheinlich zu sprechen kommen. Das Erste, was sie machen musste, war, sich mit Didi Hallervorden und Sven Schulze beschäftigen.
Niklas, gibt's denn ein Thema, gibt es sowas wie einen Claim, den Sven Schulze mit sich als Person eigentlich verbindet? Weil mein Eindruck ist, dass es eher so in die Richtung geht, ich bin nicht die AfD, keine Experimente, das Land ist bei uns in guten Händen. Oder ist da noch irgendwo was, was vielleicht ein bisschen nach vorne weist bei ihm?
Nein, und das ist auch die große Leerstelle. Also ich hatte, glaube ich, vor ein paar Monaten gedacht, Mensch, Sven Schulze ist ein Mann, der selber Kinder hat. Sachsen-Anhalt ist ein überaltertes Land, dem die Kinder ausgehen. Und es bräuchte eigentlich jetzt eine Zukunftserzählung, die sozusagen dieses unausweichliche Schrumpfen, selbst mit Zuwanderung werden wir hier weniger, da braucht es eigentlich eine Erzählung, wir managen das jetzt sehr schlau mit Remote-Lösungen hier und da und wir werden weniger und werden dabei aber nicht reaktionär. Und er als Familienvater, gut, er erzählt sehr viel auch über sich inzwischen, aber die große Leitlinie fehlt und so gibt es dann immer wieder diese Talking Points. Ja, ich kenne mich aus mit der Verwaltung, ich habe das Telefonbuch. Das stimmt ja auch alles, aber in der aktuellen Gemengelage ist das etwas, was nicht mehr ausreicht, zumal es ja auch diese Risse in der CDU gibt, kommen wir vielleicht später noch drauf, dass auf der kommunalen Ebene der eine oder andere zur AfD tendiert. Es gibt zum Beispiel auf unterer Ebene eben diese Brandmauerdiskussion in der Hinsicht gar nicht mehr, weil sie dort nicht existiert. Und Sven Schulze versucht sozusagen diese Geschichte nicht mit der AfD und nicht mit der Linken aus dem Wahlkampf rauszuhalten. Und es funktioniert nicht so richtig.
Funktioniert null.
Und es funktioniert null. Und man merkt halt, dass sozusagen dieses Parteiensystem hier enorm in Bewegung ist. Merkt man auch beim BSW. Und der TikTok-Star der AfD, Ulrich Siegmund, der schafft es einfach, diesen Wahlkampf so an der Oberfläche zu bestreiten. Mhm. Und da hatte Sven Schulze am Anfang noch ein paar, wie gesagt, Didi Hallervorden und die Rentengeschichte, da hatte er eigene Themen gesetzt, aber inzwischen hat sich das ein bisschen verlaufen, ist so mein Eindruck.
Ja, und wenn du diese Punkte Hallervorden und Rente nennst, Niklas, muss man ja schon nochmal betonen, was das bedeutet. Er wendet sich mit beiden Aspekten gegen den Kurs der CDU, gegen den Kurs der Bundesregierung in Berlin, gegen den eigenen Kanzler. Er profiliert sich also auf Kosten des Bundes. Und wenn ich das richtig sehe, ist das ja auch so, dass er das auch so verbalisiert, dass er genau sagt, die da in Berlin machen das, ne, und wir machen dies und jenes. Auch in Interviews, auch bei uns im Deutschlandfunk hat er immer wieder gesagt, sinngemäß, die Themen, die in Berlin diskutiert werden, zerschießen mir hier den Wahlkampf. Das ist so ein bisschen vielleicht auch vorweggenommene Lebensversicherung für die Zeit danach, dass er danach sagen kann, naja, die Berliner Themen waren halt schuld, dass ich hier so schlecht abgeschnitten habe.
Ja, aber da muss man nochmal in der Vergangenheit kramen. Ich meine, Rainer Haseloff hat es letztendlich auch gemacht. Es fing 2017, 2018 an, da war der Mann schon 7 Jahre Ministerpräsident. Da hat er sozusagen für gekämpft um den Kohleausstieg, dass da nicht vorgezogen wurde. Aber der Unterschied zwischen Haseloff und Schulze ist, Rainer Haseloff hat man das damals eher abgenommen, weil er nicht so im Wahlkampfmodus war und weil er schon sozusagen die Gravitas des Amtes hatte. Und Sven Schulze hat sie eben noch nicht. Und bei Sven Schulze wirkt es eher wie ein Wahlkampfmanöver. Ich glaube, das ist der Hauptunterschied. Rainer Haseloff war zum Schluss die Stimme des Ostens. Und Sven Schulze ist es noch nicht. Und er versucht jetzt sozusagen die Ostkarte zu spielen oder bestimmte Dinge wie diese Theatergeschichte zu machen, die durchaus, finde ich, mutig ist und die auch Sinn ergeben hat. Aber speziell die Rentengeschichte ist ein bisschen unglaubwürdig, weil er auch im Juni, als die Vorschläge öffentlich geworden sind der Rentenkommission, da noch am Anfang gesagt hat, ja, können wir doch so umsetzen, Hauptsache Reform und jetzt muss schnell gehen. Und einen Monat später sagt er, nee, aber ostdeutsche Arbeitsbiografien sind anders. Man merkt eben dann doch den Wahlkämpfer.
Heinrich, du wolltest noch was ergänzen aus deiner Beobachtung aus Schwerin.
Ja, und auch aus meiner Herkunft tatsächlich, weil ich komme aus Sachsen-Anhalt, aus Wittenberg und habe Haseloff da auch manchmal an meiner Schule zum Beispiel erlebt. Und du hast ihn jetzt ja angesprochen und ich würde kurz das anreißen, dass ihn ja schon auch eine Verantwortung trifft. Also auch eine Verantwortung, dass Schulze jetzt erst so spät im Amt ist, also und diesen Ministerpräsidentenbonus, den hier Manuela Schwesiger extrem hat, wirklich ausschöpfen kann. Wahrscheinlich kann er ihn noch gar nicht so richtig ausschöpfen.
Was ich auch wirklich erstaunlich fand oder was ich für diesen Wahlkampf wirklich ein bisschen schwierig finde, ist, dass Sven Schulze auch nicht so sehr auf Bürgernähe setzt. Also ich hatte das Gefühl auch in meiner Vorbereitung, angenommen, ich wäre jetzt nicht Journalistin, sondern ich wäre interessierter Bürger, der sich denkt, ach, diesen Schulze würde ich mir doch gerne mal irgendwie angucken. Ich wüsste irgendwie gar nicht so richtig, wo ich hingehen soll, weil auch auf dieser Terminliste, da stehen dann so Dinge wie Sommerfest Kreisverband Stendal oder Sommerfest beim Paritätischen Wohlfahrtsverband etc. etc. DGB Wahlforum.
Kannst du doch hingehen.
Ja, aber ich finde, das ist halt nicht dieses, hey, ich stehe auf dem Marktplatz und du kannst mal vorbeikommen. Ich finde, das ist eine völlig andere Botschaft an Wählerinnen und Wähler, die vielleicht auch grundsätzlich ein distanzierteres Verhältnis zu Parteien und zu Politik haben. Und das, finde ich, ist ein bisschen eine vertane Chance. Und es gibt noch einen Punkt, den ich gerne noch aus meiner anderen Beobachtung der ostdeutschen Landtagswahlen einspeisen wollte. 2024 habe ich mir den Landtagswahlkampf in Sachsen sehr genau angeguckt. Und da hatte ich das Gefühl, da gab es ein anderes Bild. Kretschmer ist da von morgens bis abends unterwegs gewesen. Eine Kollegin hat es mal so beschrieben, der sieht so aus, der CDU-Spitzenkandidat Michael Kretschmer, dann auch Ministerpräsident, als hätte er im Auto geschlafen, weil er irgendwie so zerknautscht und fertig aussah, weil er halt von morgens bis abends auf Veranstaltungen war und auch mit jedem gesprochen hat, der quasi nicht bei drei auf dem Baum war. Und es gab noch einen zweiten Punkt, den ich hier in Sachsen-Anhalt auch total vermisse. Die Landeszentrale für politische Bildung hat in Sachsen 60 Wahlforen gemacht, in jedem Wahlkreis, wo ich hingehen konnte und mir die Wahlkreiskandidaten anschauen konnte in einer gut moderierten Diskussion. Und jetzt dachte ich mir, ah, das gibt's doch bestimmt in Sachsen-Anhalt auch. Nein, auch diese Landeszentrale macht total wenig Veranstaltungen. Und ich habe so das Gefühl, es fehlen auch ein bisschen abseits der Medien die Räume, wo man als Bürger und Bürgerin sich mal direkt austauschen kann.
Darf ich kurz einhaken? Es gibt diese Foren, die gibt es vor allem bei diesen Mittelstandsdialogen der Wirtschaft. Sachsen-Anhalt hat ja eine sehr kleinteilige Wirtschaft ohne große Konzerne. Und ich war zum Beispiel in einem Fliesenversandhandel am Stadtrand von Magdeburg, wo dann eben der Mittelstandsdialog stattfand und alle 6 oder mit dem BSW sogar alle 7 Spitzenkandidaten versammelt waren. Aber du hast recht, das sind natürlich unternehmernahe oder wirtschaftsnahe Dialogrunden. Und so richtig Marktplatznähe findet da nicht statt. Das stimmt schon.
Lass uns mal auf die AfD schauen, Niklas. Ulrich Siegmund, da sieht's anders aus. Der tourt ja von Marktplatz zu Marktplatz, Selfie, Schlangen, Simson-Ausfahrten, TikTok-Auftritte, da wird ja alles aufgefahren, was an politischer Kommunikation da im Moment so dran ist. Kritische Fragen werden weggelächelt. Kritische Fragen zum Beispiel auch von Hans-Thomas Tillschneider im Podcast mit Melanie Ammann werden dann nicht mehr beantwortet, sondern der Podcast wird abgebrochen. Nimm uns mal mit, wie tritt die AfD auf? Was macht sie? Und natürlich halt auch, was erwarten eigentlich Wählerinnen und Wähler von dieser Partei? Was treibt 40+x% der Sachsen-Anhalterinnen und Sachsen-Anhalter zur AfD?
Ich würde einmal ganz kurz ausholen, weil um diesen Ulrich Siegmund zu verstehen, muss man auch wissen, wie der sich so entwickelt hat. Ich habe ihn zum ersten Mal aktiv wahrgenommen vor 6 Jahren. Das war so diese 86-Cent-Krise, das ploppte richtig hoch. Sachsen-Anhalt hat ja die Rundfunkbeitragserhöhung blockiert. Und das war eine Regierungskrise der damaligen Kenia-Koalition. Und in dieser Zeit hat Ulrich Siegmund gekonnt als Oppositionspolitiker Zwietracht gesät innerhalb Schwarz-Rot-Grün. Und das war so ein bisschen, ich weiß nicht, ob ihr diesen Asterix-Comic kennt, wo Julius Caesar sozusagen so eine Figur in dieses Dorf einschleust, das Streit verursacht. So ein bisschen war Ulrich Siegmund. Also der kann sehr schnell politische Schwächen seiner Gegner identifizieren. Das kann er schon ganz lange ganz gut. Und was die eigenen Inhalte angeht, und das sehen wir jetzt auch im Wahlkampf, da ist er einfach der lächelnde Verkäufer. Es wundert mich auch überhaupt nicht, dass er diesen Simson-Selfie-Wahlkampf macht, weil wenn es um die Oberfläche geht, ist dieser Mann Profi. Wenn es dann aber um die Inhalte geht, also dieses radikale Wahlprogramm, dann kommen immer diese Floskeln, das Land vom Kopf auf die Füße stellen, gesunder Menschenverstand oder auch, wenn er nicht so richtig weiter weiß, naja, Migration oder Fachkräftemangel, wir müssen an die Grundursachen ran. Und Journalisten, gerade bei Wahlkampfständen, redet er gern mal nieder, textet er zu, stellt er Gegenfragen oder er feuert sozusagen diese Traube an Interessierten und Streamern an, die dann auch wiederum die Journalisten ansprechen. Also da ist so ein Diskurs gar nicht so einfach möglich. Und dann aber zum Unterschied ist dann in der Wahlarena, zum Beispiel beim MDR, da kommen dann ganz normale Menschen zu Wort, die dann fragen, so der Gartenbauer, dürfen meine 4 Vietnamesen in meinem Betrieb ab Herbst weiterarbeiten? Oder die Lehrerin fragt, wie verbessern denn eigentlich Deutschlandfahren an Schulen den Unterricht? Da habe ich das Gefühl, da kommen zwar auch zum Teil Floskeln, aber er kommt damit nicht so gut durch. Ob das bis zu den Wählern durchdringt, weiß ich nicht. Aber was ja auffällt ist, es gibt dieses radikale Wahlprogramm, Inklusion abschaffen und Taskforce Abschiebung und keine Ahnung, Rundfunkstaatsvertrag sofort kündigen und kulturfremde Fachkräfte wollen wir hier nicht. Und dann gibt es diese Light-Version, wo es dann heißt, na, beim Thema Inklusion, na, da wollen wir uns aber erstmal den Einzelfall anschauen. Und auf die Frage, dürfen die 4 Vietnamesen in meinem Gartenbaubetrieb bleiben? Da sagt dann Ulrich Siegmund, um Himmels Willen, die meinen wir doch nicht. Also es gibt das Wahlprogramm und dann gibt es diese Light-Version und am Ende weiß der Wähler eigentlich nicht genau, was bekomme ich denn jetzt bei der AfD?
Darf ich kurz Werbung machen? Es gab ein phänomenales Interview im Mitteldeutschen Rundfunk bei den Kollegen. Die haben das, wie ich finde, ganz gut dargestellt, indem sie richtig gutes Interview mit dem AfD-Spitzenkandidaten geführt haben. Und da wird ganz deutlich, dass dann häufig unter der Oberfläche nicht viel zu holen ist. Können wir vielleicht in die Shownotes packen.
Vielleicht in die Shownotes auch einen Hintergrund von Niklas und mir über Inklusion in Schulen in Sachsen-Anhalt, wo nämlich deutlich wird, dass die AfD gar nicht so genau weiß, wie sie das mit dem Ende der Inklusion eigentlich praktisch dann umsetzen will. Aber ich würde gerne, Niklas, nochmal zum zweiten Teil der Frage kommen. All das ist ja für 40+ x% der Wählerinnen und Wähler im Moment vielleicht nicht so relevant. Was wollen die Wähler von der AfD? Ist es diese Sehnsucht nach Tabula Rasa, nach Veränderung, nach Disruption? So nach dem Motto, ja, vielleicht ist es mit der AfD auch nicht gut oder schlecht, aber es ist wenigstens anders als das, was wir hatten. Was hat sich daraus destilliert in dem, was du im Austausch auch mitbekommen hast?
Ja, Veränderung. Also es kann so nicht weitergehen. Das sind häufig Menschen, die das Gefühl haben, es geht bergab in diesem Land. Und wenn man dann fragt, und wie geht's ihnen persönlich? Meistens, ja, eigentlich ganz gut. So, mir geht's gut, uns geht's schlecht. Veränderung, auch was mich überrascht hat bei einem AfD-Wahlkampfstand, wie viele ältere Menschen ich inzwischen auch bei der AfD sehe. Das ist ja so die Generation Super-Illu, 60+, 70+. Das war lange eine Bank für CDU und zum Teil auch die Linke. Da verändert sich auch was. Die sind unzufrieden mit der Rente. Man muss auch einfach sehen, dass jetzt sozusagen diese Generation, die nach der Wende in ABM-Maßnahmen waren oder im Niedriglohnsektor gearbeitet haben, die geht jetzt zu Ende und die kriegen eine mickrige Rente und die sind gefrustet, ne? Und ich weiß auch gar nicht, ob die sich im Detail alle immer dieses Programm angucken, aber was dieser Siegmund ja verkörpert ist, wir machen hier einen radikalen Wechsel. Er verspricht ja eben sozusagen die 90er Jahre zurück. Und natürlich bedient er auch die Ressentiments oder seine Parteikollegen bedienen diese Ressentiments. Es scheint die Leute nicht zu stören, weil sie das Gefühl haben, wir wollen den Wechsel. Ich hatte das ja beim Live-Podcast in Halle auch schon erzählt. Diese alternde Gesellschaft kommt natürlich auch mit Migration nicht so leicht zurecht wie eine junge Gesellschaft. Und deswegen ist Migration immer noch ein Top-Thema. Und die Frage, wie integrieren wir die? Allen ist irgendwie klar, wir brauchen Fachkräfte und das ist aus meiner Sicht ja auch der angreifbarste Punkt der AfD. Jeder 4. Krankenhausarzt kommt aus dem Ausland. Was machen wir denn jetzt mit denen? Also das ist natürlich nicht immer zu Ende gedacht, aber die AfD verspricht in irgendeiner Form ein Wechsel. Und nach 23, 24 Jahren CDU-Regierung ist das ja im Grunde genommen auch normal, dass irgendwann die Leute sagen, nee, jetzt muss mal jemand anders ran.
Sie nutzt aber auch die AfD aus, dass viele Menschen in Sachsen-Anhalt offensichtlich nicht drüber nachdenken, was da eigentlich gelabert wird. Ja, also Rückkehr in die 90er. In den 90ern war definitiv die Arbeitslosigkeit viel höher, als sie jetzt ist. Und außerdem war zum Beispiel auch die Kriminalitätsrate viel höher, die Gewaltkriminalität viel höher, als sie jetzt ist. Darüber, also über diesen zweiten Schritt nachzudenken, passiert meiner Ansicht nach in der Wählerschaft häufig viel zu wenig.
Ein Punkt, den ich noch anmerken würde, es gibt da auch Studien zu, also die AfD ist auch habituell einfach häufig näher an vielen Menschen, gerade so aus dem Niedriglohnbereich dran. Da gibt es Studien zu von der Uni Leipzig, dass auch das Kandidatenniveau, also es gibt eine, ich nenne es mal so eine akademische Schicht, die dann eher CDU, SPD oder Linke repräsentiert auf kommunaler Ebene und vielleicht noch bei der CDU. Aber im Grunde genommen haben die anderen Parteien schon länger eine gewisse Klientel verloren, die lange Jahre nicht gewählt haben und die jetzt aber die AfD wählen wollen. Und gerade jetzt, und jetzt entsteht so ein Sog, man muss mal gucken, ob das reicht. Stand jetzt reicht es ja nicht für eine absolute Mehrheit. Aber im Grunde genommen ist die AfD ja das Symptom einer schon sehr langen Krise. Und das äußert sich jetzt. Also es gibt Menschen, die, also nur mal zur Erinnerung, wir hatten hier 2011 Wahlbeteiligungen, die waren unterirdisch. Da hat vielleicht gerade mal jeder Zweite gewählt. Also dieser Frust ist schon ganz lange da und die AfD kanalisiert ihn jetzt eben.
Lass uns mal den Blick ein bisschen wenden. Wir haben ja eben angekündigt, dass wir auch auf die zwei Duellanten oder auf die zwei Personen in Mecklenburg-Vorpommern schauen, die dort um die Macht kämpfen. Das ist Leif Erik Holm, der Spitzenkandidat oder der Ministerpräsidentenkandidat der AfD. Und es ist Manuela Schwesig, die Amtsinhaberin der SPD. Dort sieht die Situation anders aus, weil Manuela Schwesig durchaus, würde ich sagen, in die Nähe der AfD kommt. Das heißt, sie muss ja dort irgendwas anders machen oder damit verbunden auch die Frage, ist es nur eine Frage des Personals dort in Schwerin und dem Land oder sind es auch vielleicht andere politische Strukturen, andere politische Diskussionen, als man das in Sachsen-Anhalt sieht? Heinrich, wie siehst du das?
Na, ich würde Schwesig zuschreiben, dass sie so ein bisschen so einen Merkel-Effekt hat, so von wegen seit 2017 da. Es ist irgendwie halbwegs stabil alles und das rechnen ihr die Leute auch hoch an. Und sie ist einfach ja auch überregional extrem bekannt. Sie wird ja auch als Bundesspitze gehandelt hier im Land. Und da würde ich natürlich euch nach Berlin das auch zurückspielen. Wie nehmt ihr das wahr? Und das kriegen die Leute ja hier auch mit. Also hier ist sozusagen eine Person, die ist extrem professionell, auch im Auftreten. Also wenn es nicht nur, wenn es um Pressearbeit geht. Sie spielt so unterschiedliche Szenarien immer ab. Also je nachdem, wo sie gerade ist, tritt sie sehr unterschiedlich auf, auch in der Sprechhaltung. Und das kriegt eigentlich keine andere kandidierende Person hier so hin. Also Holm oder die anderen sind auf diesem Level, möchte ich sagen, überhaupt nicht unterwegs. Und das kriegen die Leute hier schon mit. Und ich glaube auch, jetzt, sie wird vielleicht nicht komplett aufholen können, aber ich denke, sie könnte es schon noch schaffen mit ihrer SPD, auch wenn man von der SPD denn dahinter eigentlich gar nicht so viel mitbekommt. Es gibt zum Beispiel so natürlich auch typisch in diesen Wahlkämpfen, die so sehr personalisiert sind, so Plakate mit ihr, Entscheidung für MV. Das SPD-Logo ist da nirgends zu erkennen. Und das kennen wir auch schon aus anderen Wahlkämpfen. Aber ich glaube schon, dass sie über 30 auf jeden Fall noch, ob sie aufholt, ja, sie tut so, als ob das alles möglich wäre. Das sei noch dahingestellt.
Ich finde es erstaunlich, was du zu Leif Erik Holm sagst, der Ministerpräsidentenkandidat der AfD, weil ich dachte eigentlich, dass der besser ankommt im Land, weil er ist ja ehemaliger Radiomoderator, hat lange bei der Ostseewelle bei einem Privatradio gearbeitet und meine Vermutung war, dass er damit vielen Leuten schon bekannt ist als Person und als Stimme und damit halt auch diesen Ton trifft. Also das, was Niklas vorhin aus Sachsen-Anhalt beschrieben hat, auch diese habituelle Nähe. Man könnte es ja vielleicht auch als Volksnähe beschreiben, wo man ja sagen müsste, das ist ja grundsätzlich erstmal eine gute Sache, dass sich Bürger auch in den Personen, die sie repräsentieren, in den Parlamenten oder in den Parteien irgendwie wiederfinden. Wie würdest du ihn beschreiben? Weil ich kann mir gut vorstellen, dass viele Hörerinnen und Hörer kein Gesicht und so keine Person dazu haben. Was muss man über Leif Erik Holm wissen?
Na, obwohl das ja auch ein bisschen verwunderlich ist, ne, weil er ist ja vor allen Dingen bundespolitisch aktiv, also er ist Bundestagsabgeordneter. Und da geht es dann schon so ein bisschen los. Die AfD in Mecklenburg-Vorpommern, und das kanalisiert sich an der Person Leif Erik Holm ganz gut, was sie für ein Problem hat. Er ist nämlich schon ziemlich mächtig. Er ist einer der Gründer auch der AfD insgesamt, also seit 2013 dabei, hat auch Es gibt einen Teil in der Partei, die auf jeden Fall noch stark hinter ihm steht. Aber die Partei rückt natürlich auch hier immer weiter ins Rechtsextreme. Da ist unter anderem der neue Generalsekretär Dario Seifert zu nennen. Und er hat so ein bisschen das Problem, und das ist jetzt auch zu sehen, er ist jetzt nicht auf der Liste, sondern er kandidiert nur direkt in Schwerin gegen Schwesig. Und ob er das schafft, ist nicht so ganz sicher. Und er sagt aber auch, das sagt er auch öffentlich, wenn er das nicht wird, dann geht er wieder zurück nach Berlin. Und er ist da so ein bisschen gelandet, weil er nicht mehr so mächtig ist in der Partei. Denn Enrico Schuld, der Fraktionsvorsitzende, der ist auf Listenplatz 1 und Holm eben gar nicht auf der Liste. Und dann folgen ganz viele andere, da gibt es einen relativ strammen Verband rund um Rügen. Also da kommt auch Dario Seifert her. Und Holm ist sozusagen so ein bisschen dem gemäßigten Lager der AfD zuzurechnen in Mecklenburg-Vorpommern. Und ja, man könnte auch sagen, es gibt so einen neuen Dammbruch und Holm ist eine Symbolfigur dafür.
Vielleicht noch zu Dario Seifert. Du hast ihn eben erwähnt. Das ist eine interessante Figur. Der ist vor wenigen Monaten als Generalsekretär in Mecklenburg-Vorpommern gewählt worden und seine politische Vergangenheit liegt aber in der Jugendorganisation der NPD. Das heißt, die heute die Heimat heißt, wo eigentlich innerhalb der AfD ja die Unvereinbarkeitsliste greifen müsste. Das ist aber bei Seifert nicht passiert. Also das heißt, man hat hier jemanden, der in einer rechtsextremen Partei war, in einer Führungsposition bei der AfD. Das wurde auch öffentlich deutlich wahrgenommen. Und vielleicht noch zu Leif-Erik Holm, weil ich immer so betont habe, er ist Ministerpräsidentenkandidat. Diese Tatsache, dass er nicht auf der Landesliste steht, ist ja genau das gleiche Phänomen. Einigen klingelt es vielleicht noch. Baden-Württemberg, Landtagswahl, ja. 8. März, genau. Markus Frohnmeier, da war es genau die gleiche Geschichte. Und da war ja auch eine Analyse dann im Nachgang zur Wahl, dass das Ergebnis der AfD mit knapp 20% zwar eine deutliche Steigerung war, aber dass es Frohnmeier möglicherweise auch geschadet hat, dass er nicht so dort präsent war. So, jetzt wollte aber Niklas noch gerne was ergänzen.
Ja, Heinrich, eine Frage von mir. Seit wann ist denn die AfD in MV so richtig im Wahlkampf? Weil hier ist die AfD das tatsächlich schon seit 1 bis 2 Jahren. Also extrem lange machen hier schon Wahlkampf. Wie ist das in MV?
Sie haben auf jeden Fall früher angefangen als alle anderen, das würde ich auch sagen. Aber nicht seit 2 Jahren, sondern vielleicht ab Ende Mai, Anfang Juni. Da hat Holm auch so eine Tour gemacht durchs Land. Er war einer der Ersten. Noch kurz zu Seifert, den hat Holm, auf den hat er sich mal bezogen, wurde er mal gefragt, ja, wie sieht's eigentlich aus? Und da hat er in Bezug auf die NPD-Jugendorganisation das dann so als jugendliche Verirrung bezeichnet. Und Seifert selbst sagt dann eben, wenn er darauf gefragt wird, ja, es liegt auch einfach schon lange zurück, damit könnt ihr mich jetzt auch mal in Ruhe lassen.
So, wir machen an der Stelle einen kleinen Punkt, weil es gibt ja noch andere Parteien, die antreten. Es sind ja nicht nur die AfD und die jeweiligen Amtsinhaber, bei denen spannend wird, sondern das, was wirklich interessant wird, spielt sich rund um die 5%-Hürde ab. Wir haben ja vorhin schon mal kurz drüber gesprochen. Bei mehreren Parteien ist es absolut ungewiss, sowohl in Mecklenburg-Vorpommern als auch in Sachsen-Anhalt, ob sie überhaupt in den Landtag kommen. Das ist die SPD in Sachsen-Anhalt, das sind die Grünen in Sachsen-Anhalt, das ist das BSW und der FDP ist offensichtlich auch als ehemalige Regierungspartei in Sachsen-Anhalt ziemlich abgeschrieben gerade. Niklas, nimm uns doch mal mit, warum ist es so ausschlaggebend, ob diese Parteien reinkommen oder nicht? Und wie stellen die sich eigentlich im Wahlkampf an? Weil mein Eindruck aus Sachsen-Anhalt ist auch, dass die SPD da auch nicht so richtig aus dem Quark kommt. Und die Grünen da viel mehr Gas geben, zumindest versuchen, so großstädtische Milieus irgendwie halt anzusprechen. Zum Beispiel in Halle, wo es eine große Uni gibt.
Ja, also es ist so, die SPD tritt mit einem ehemaligen Unirektor oder Hochschulrektor an. Und der bedient sehr den Kopf. Und Wahlkampf ist ja auch Bauch. Und das ist nicht so das Metier von Armin Willingmann. Der führt also als SPD-Energieminister vor allem so einen erneuerbare Energien-Wahlkampf an. Das ist in Sachsen-Anhalt etwas, ja, da entstehen Jobs, Batteriespeicher und so. Aber wir haben auch die Geschichte des Solar Valley, also die Wiege der Solarindustrie in Bitterfeld-Wolfen, die dann wieder krachen ging. Also das ist etwas, was auch mit Schmerzen verbunden ist und mit Rückschlägen. Und was ich so aus der kommunalen Ebene höre von der SPD, also die wenigen Bürgermeister und Landräte, die es gibt, die sind kaum in den Wahlkampf eingebunden. Die sagen mir, mein Terminkalender müsste eigentlich voll sein. Er ist es nicht. Also das ist schwierig. Und bei den Grünen ist es so, die haben ja so eine Art Aufwärtstrend jetzt erlebt in den letzten 3-4 Monaten. Und die werden natürlich auch getragen von dieser Geschichte, taktisch wählen. Es gibt sogar eine Initiative von einer grünen-nahen Agentur in Berlin, die sagt, ja, wenn ihr die AfD verhindern wollt, müsst ihr mit 2 Stimmen SPD oder Grüne wählen. Bei der Erststimme ist es dann immer jeweils ein bisschen unterschiedlich. Also dieses taktisch Wählen, wie verhindere ich die AfD? Das ist eigentlich der gemeinsame Nenner im linken Lager. Und das ist das, was die meisten Leute umtreibt.
Findest du es eigentlich legitim? Weil taktisch wählen wird ja auch unterstützt von Campact. Das sind irgendwie bis zu 600 oder über 600.000 Euro, die aus Spendengeldern dort mit in diese Kampagne einfließen. Und es gibt ja auch Kritik dran, die besagt, das ist eine Einmischung quasi von außen in diesen Wahlkampf. Und das ist auch ein bisschen ja illegitim, unlauter. Wie würdest du das beschreiben? Kann das auch zum Bumerang werden für diese Parteien?
Das weiß ich nicht, ehrlich gesagt. Also taktisch wählen, dass man sich darüber Gedanken macht, ist, glaube ich, völlig normal. Die Frage ist, ob es da irgendwelche Berliner Thinktanks braucht, um einen auf diesen Gedanken zu stoßen. Ja, das hat natürlich ein Geschmäckle. Also wenn so eine Agentur das macht, aus dem Umfeld von grünen Europaabgeordneten. Auf der anderen Seite würde ich sagen, es gibt keine direkten Verbindungen hier zu den Landesparteien. Und am Ende muss man auch gucken, fruchtet das wirklich? Also wer sich darüber aufregt, sind vor allem die Linken, weil die würden darunter leiden. Man muss mal sehen, wie es am Ende läuft. Ich kann beide Argumente verstehen, dafür und dagegen. In jedem Fall ist es eine der Hauptfragen hier in diesem Wahlkampf für das linke Lager.
Stichwort BSW. Wir haben es ja vorhin schon mal angetextet. Die Partei gegründet von Sarah Wagenknecht. Jetzt mittlerweile ist Sarah Wagenknecht zwar einflussreich, aber ja nicht mehr Vorsitzende. Was glaubst du, was passiert? Die liegen ja bei 4-5%, versuchen jetzt mit so einer Nähe-Kampagne zur AfD den letzten Rest an Aufmerksamkeit dann irgendwie vielleicht doch noch in Wählerstimmen umzumünzen. Droht denen der Kollaps oder werden die vielleicht doch irgendwie Königsmacher für entweder die AfD oder eine irgendwie geartete überparteiliche Ministerpräsidentenkandidatur?
Also sie fischen auf jeden Fall im selben Teich. Das BSW will die AfD-Wähler adressieren und sagen, ihr wollt Disruption, ihr könnt auch uns nehmen, weil wir machen auf keinen Fall was mit der CDU. Das ist so die Botschaft von Sarah Wagenknecht. Und die Plakate, wenn ich mir die anschaue, ne, K.O. für Merz im Osten, Ukraines Präsident Zelensky als Abzocker dargestellt und zwar mit einer Bildsprache, die wirklich so an antisemitische Karikaturen aus den 20er, 30er Jahren erinnern. Oder auch, wir sind keine US-Vasallen. Also das ist eine destruktive Botschaft, die ist schon wirklich krass. Ich sag mal so, die Menschen, die ich so treffe auf BSW-Veranstaltungen, die sind so gespalten, teils, teils. Entweder sagen sie, bloß nicht mit der AfD oder ja, warum nicht, sollen sie doch machen. Ich finde, das BSW hat in der Hinsicht den Zeitgeist getroffen, indem sie sagen, ja, die Inhalte in der Bildungspolitik machen wir mit der Linken und Energiepolitik machen wir mit der AfD. Das ist so diese On-Demand-Haltung, die ja auch irgendwie sozusagen unser Bestellverhalten auch beschreibt. Also insofern, dass sie das in Politik umsetzen, das überrascht jetzt nicht und entspricht vielleicht auch dem Zeitgeist.
Was ich so krass finde, das gilt insbesondere für das BSW, gilt aber auch, Heinrich, für die SPD in Mecklenburg-Vorpommern in Form von Manuela Schwesig und natürlich auch für Sven Schulze bei der CDU in Sachsen-Anhalt, Niklas, ist das, und korrigiert mich, wenn ihr das anders seht, dass schon eine Spaltung vorangetrieben wird in diesem Wahlkampf in Bezug auf Ost-West. Also BSW plakatiert mit, der Osten bleibt anders. Sven Schulze argumentiert bei seinem Vorstoß in der Rentenpolitik, Klammer auf, Rente nach 45 Beitragsjahren bitte nicht abschaffen, Klammer zu, mit seinen ostdeutschen CDU-Ministerpräsidentenkollegen nach dem Motto, wir im Osten sind halt anders als die im Westen. Ins selbe Horn stößt natürlich auch Manuela Schwesig von der SPD oben ganz im Norden. Ich finde das krass. Und finde es auch ein bisschen geheuchelt, weil viele Politikerinnen, Politiker der großen, in Anführungszeichen großen, der ja traditionellen Parteien immer wieder warnen, oh, wir bekommen so viel Ungerechtigkeit aus Westdeutschland und so und treibt doch bitte die Spaltung nicht voran. Das passiert jetzt genau, ausgehend von diesen Wahlkämpfen. Man stelle sich mal vor, weiß nicht, Ministerpräsidenten in Hessen oder Rheinland-Pfalz oder im Saarland würden plakatieren, der Westen bleibt anders. Was dann aber los wäre, ich finde das eine langfristig, Nadine, du lachst, aber so
als
ist es ja.
Als ob das in Bayern nie jemand gemacht hätte,
naja, Steffen. Bayern also ist immer was Besonderes, aber ich beziehe mich jetzt wirklich auf dieses Ost-West-Ding und Spaß beiseite. Meine These ist, dass das langfristig große gesellschaftliche Verwerfungen nach sich ziehen wird. Wir zeichnen jetzt hier auf, Nadine, du hast es gesagt, am 21. August, wenn wir in einem oder anderthalb Monaten hier nochmal zusammensitzen in ähnlicher Runde, Ich befürchte, müssen wir irgendwann mal eine Folge wieder machen zu diesem ganzen blöden Ost-West-Thema. Das macht mir echt Sorgen.
Komm ich.
Ja,
wir nehmen
macht mir wirklich,
wir nehmen den 3. Oktober.
Es macht mir wirklich Sorgen, weil die Art der Wahlkämpfe, wie die jetzt in diesen beiden Bundesländern, nicht so sehr im Bundesland Berlin, geführt werden, diese Spaltung vorantreibt und mich ärgert das.
Ich würde vielleicht noch kurz ergänzen, das ist ja jetzt nicht nur was, was politisch diskutiert wird, sondern wir sind ja jetzt mitten in der medialen Arena. Da gab es ja mindestens zwei Veröffentlichungen, die uns beschäftigt haben. Das erste ist natürlich Spiegelcover von letzter Woche. Ulrich Siegmund vorne drauf, der gefährlichste Mann Deutschlands. Siegmund hat, glaube ich, alle Exemplare aufgekauft, um sie dann zu signieren und auszuteilen. Das heißt, zu signieren für sich. Und ich finde das Wahnsinn, weil das zeigt ja genau diesen Akt des sich selber aneignens dieses Themas für sich ausspielen und dann halt auch die Aufmerksamkeit zu nutzen für sich und damit noch ein großes Flaggschiff des westdeutschen Nachrichtenjournalismus quasi zu verhöhnen. Also da steckt ja sehr viel drin in dieser Signieraktion. Und wir hatten in der FAZ auch vor einigen Tagen einen Kommentar von Reinhard Bingener, der im Endeffekt diese westdeutsche Position beschrieben hat und dann auch getitelt hat, naja, irgendwann ist er hat geschrieben, die Langmut, also irgendwann ist quasi die Geduld im Westen dann auch zu Ende mit den Diskussionen, die im Osten geführt werden, Klammer auf. Da schwingt ja natürlich dann halt auch sowas mit wie, es ist auch mangelnde Dankbarkeit etc. etc. Es wurde dann auch noch gesagt, naja, die Menschen, die im Osten wohnen, die sind ja zusammengenommen, noch nicht mal so viele wie die, die in Bayern wohnen, beziehungsweise Nordrhein-Westfalen. Also es gibt da ja auch dann wiederum Fragen von Dominanz. Und mich, Heinrich, mich würde mal interessieren, wie nimmst du das denn wahr? Bringt es die Leute total auf die Palme oder haben die mit so einem Medium wie dem Spiegel oder vielleicht der FAZ ohnehin schon abgeschlossen? Und bewegen wir uns gerade in diesen Ost-West-Debatten irgendwie in der Zeit zurück mit steigendem Misstrauen und man hat eigentlich keinen Bock mehr aufeinander?
Naja, ich weiß nicht, ob Zeit zurück, und ich würde auch Steffen da so ein bisschen widersprechen.
Nur zu.
Ich bin ja selber Nachwendegeneration zum Beispiel und weiß auch, wie sehr es in meiner Klasse immerhin oder immer noch weiter Thema war, und auch mit manchen von meinen ehemaligen Schulkameraden habe ich immer noch Kontakt, und die sind auch viele da geblieben, auch ein Ding, die Männer bleiben oder die Jungs bleiben eher hier und die Frauen gehen, und es ist schon so, dass natürlich dieses, der Osten ist anders, das ist ein Punkt, daran ist auch nicht so viel zu rütteln. Also denken wir über das Erben, denken wir aber nicht nur auch an ökonomische Sachen, sondern auch an diese Transformationsprozesse, die so kurz passiert sind. Und da würde ich dann aber wieder verbindend werden, weil das passiert jetzt ja zum Beispiel in Baden-Württemberg auch, ne? Also da kann man ja auch voneinander lernen, oder in Bremen ist das auch ähnlich passiert.
Was passiert?
Transformationsprozesse, also Werften sterben oder Automobilindustrie, der es extrem schlecht geht. Da werden sehr viele Menschen in Zukunft entlassen werden. Und das ist ja hier auch schon passiert in den 90ern und in den 2000er Jahren. Und wir erleben ja immer noch auch eine Folge dessen. Ja? Und eine Folge dessen ist eben, dass dann die Ministerpräsidentinnen und Präsidenten sagen, ey, ihr müsst mal gucken, was ihr hier mit dem Rentenniveau macht. Ihr müsst schauen, wie wir das Lohnniveau irgendwie angleichen. Weil zum Beispiel in Mecklenburg-Vorpommern ist das Lohnniveau immer noch bundesweit am niedrigsten.
Niklas.
Ich würde noch einwerfen aus Sachsen-Anhalt. Wir hatten ja hier vor 5 Jahren schon einen Ost-West-Wahlkampf. Die Linke hat plakatiert, nehmt den Wessis das Kommando. Und das hat nicht so richtig gefruchtet. Und jetzt nehme ich gar nicht so sehr Ost-West-Thema da. Ja, klar, das ist irgendwie Thema in Debatten über regionaler Medien. Aber es geht schon darum, holt die AfD hier die absolute Mehrheit? Oder eben, wie kann das verhindert werden? Und wie kann hier überhaupt noch regiert werden? Also das ist eigentlich eher Thema als Ost- oder Westdeutschland.
Diese Unregierbarkeit, das ist ja was, was mich ehrlicherweise beschäftigt, weil wir haben es ja jetzt in mehreren ostdeutschen Bundesländern, Thüringen, Sachsen, dort haben die Landesregierungen keine eigenen Mehrheiten. Das könnte ja auch auf Sachsen-Anhalt zukommen. Also bewegen wir uns in so eine Unregierbarkeit hinein mit polarisierten Gesellschaften, und was heißt das dann eigentlich für die gesellschaftliche Mitte, die ja traditionell in Deutschland ja der Ort der Konsens- und Kompromissfindung ist? Kommt das alles unter die Räder, vielleicht noch gemeinsam mit der Brandmauer, die zwischen vor allem AfD und CDU vielleicht nach den Landtagswahlen eingerissen wird? In was für eine politische Kultur steuern wir? Vielleicht Niklas und danach Heinrich. Weil das ist ja was, was abseits des Wahltages bleibt, das ja gesellschaftlich.
Genau, also je nachdem, wer regiert, der hat 40% gegen sich. Und ich kann mir vorstellen, dass diese Brandmauer der CDU zur Linken und auch zur AfD am Ende des Jahres ihre Lebensdauer erreicht hat. Also es wird so nicht mehr weiter funktionieren. Also wenn die AfD die absolute Mehrheit holt, dann haben wir sowieso eine andere Republik. Dann ist auch meine These, wird Friedrich Merz nicht mehr lange im Amt bleiben. Wenn die AfD an der absoluten Mehrheit vorbeischrammt, dann muss halt irgendwas gebastelt werden. Die AfD hat keine Angst vor Neuwahlen. Das heißt, ich gehe davon aus, dass man in irgendeiner Form ein Konstrukt finden müsste, sollte die CDU das anführen, bei der sie die Linke mit einbinden müsste oder auch wahlweise die AfD. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass eine 40% AfD so gar nicht eingebunden würde oder zumindest irgendwie konsultiert würde, weil ich glaube, da würde auch die konservative Basis dieser CDU rebellieren. Also irgendetwas wird sich da tun. Ich habe auch das Gefühl, dieses Parteiensystem ist so in Bewegung. Ich hatte ja schon das BSW angesprochen. Letztendlich sagen die ja diese Geschichte wechselnde Mehrheiten. Das ist ja auch was Politikwissenschaftler ins Spiel bringen. Christian Stecker von der TU Darmstadt, der sagt, das ist eigentlich die Lösung für so ein festgefahrenes System von Koalitionen. Und man sieht ja auch, dass die Parteien nicht so eine krasse Bindung haben hier in Sachsen-Anhalt, generell in Ostdeutschland nicht. Und insofern kann ich mir schon vorstellen, dass wir in irgendeiner Form etwas Neues erleben werden im Parteiensystem, eine neue Absprache, wie auch immer das dann geartet wird. Man muss auch mal gucken, was in der AfD nach der Wahl passiert.
Es ist ja auch total interessant, weil Sachsen-Anhalt war ja schon häufiger Experimentierfeld, auch in der Vergangenheit in den 90ern, erste Tolerierung einer SPD-geführten Regierung durch die frühere Linkspartei. Also es ist ja jetzt nicht das erste Mal, dass das ausgerechnet in Magdeburg passiert. Heinrich, wie siehst du das?
Na, ich glaube, die letzten zwei Wochen und die zwei Wochen nach Sachsen-Anhalt werden entscheidend. Also Wie reagiert das, was euch betrifft, ne? Also die Bundespolitik, wie reagiert die CDU, was sagt Herr Merz, was sagt auch die SPD? Da wird es, glaube ich, sehr drum gehen. Ich habe auch so das Gefühl, das würde ich jetzt euch auch mal spiegeln, so dass, und das höre ich auch hier im Land, warum sagen denn so wenig Leute was zu diesen Zahlen? Also es gibt ja schon die zu 40% in Sachsen-Anhalt zum Beispiel, aber auch zu 35% in Mecklenburg-Vorpommern, also der AfD. Also es gibt hier schon auch eine 60% und 65% der Leute, die sagen, ich habe Angst, ich denke natürlich auch wieder darüber nach, dieses Land zu verlassen. Ja, also gerade wenn wir an Kulturbereich denken, gerade wenn wir an den sozialen Bereich denken, es gibt hier ja extrem viele Projekte, die jetzt auch richtig am Rödeln sind und ganz viel machen und irgendwie Gesprächsreihen organisieren. Und die fragen sich natürlich schon, was passiert aus Mecklenburg-Vorpommern-Sicht, was passiert in Sachsen-Anhalt da und was für eine Auswirkung hat das auf uns? Sorgt es dafür, dass die SPD Zulauf bekommt und dass dann in den letzten zwei Wochen sich alles nochmal ändert? Oder passiert das Gegenteil und die AfD kommt hier vielleicht auch an die absolute Mehrheit?
Tja, eben hat Niklas das gesagt. Wenn die AfD in Sachsen-Anhalt die absolute Mehrheit holt, ist Merz weg. Würdest du dem zustimmen, Steffen, als Unionswatcher? Oder was ist dein Szenario?
Naja, das ist mir jetzt ein bisschen zu plakativ. Ich glaube, es ist keine Überraschung, wenn ich sage, dass Friedrich Merz gerade eine sehr gelinde gesagt schwierige Zeit hat. Er ist ja auch eigentlich seit mehr als drei Wochen
abgetaucht. Das klingt so therapeutisch.
Das klingt therapeutisch. Ich will darauf hinaus, dass ich eben nicht so eine einfache Antwort auf eine vermeintlich einfache Frage geben möchte. Was aber klar ist, ist, egal wie diese Wahl ausgeht, denn sie wird mega knapp ausgehen, die Wahlen in beiden genannten Bundesländern. Es wird erstens die CDU ein Stück weit zerreißen. Niklas, du hast das angedeutet, Stichwort Brandmauer, Stichwort Abgrenzung zur AfD, der CDU, die CDU-Abgrenzung zur Partei Die Linke. Das wird in Frage gestellt werden. Ich würde sogar so weit gehen, dass man die Frage stellen muss, laufen Sven Schulze bei der CDU die Leute nicht vielleicht weg? Treten da welche über? Klammer auf, der MDR hat vor einigen Tagen recherchiert, dass es angeblich auch umgekehrte Überläufer geben könnte, die von der AfD zur CDU kommen, Klammer zu. Aber entscheidend ist für mich, es wird die CDU ein Stück weit zerreißen und innerhalb der Bundesregierung jetzt mal aufs große Ganze schauen, betrifft ja nicht nur uns hier in Berlin, betrifft ganz Deutschland, alle 16 Bundesländer und sogar darüber hinaus, das wird auch Unsicherheit auslösen. Und wir dürfen nicht vergessen, wir sind in einer Situation, wo die Ukraine nach wie vor überrannt wird oder die russische Führung versucht es wenigstens. Wir haben wahnsinnige Probleme offensichtlich mit dem US-Präsidenten, der Nahostkonflikt, Straße von Hormuz, die Energiepreise, muss ich alles nicht sagen, der große Megakonflikt mit China, der sich anbahnt, über den überhaupt nicht mehr geredet wird. Das hat alles damit zu tun, dass wir uns in Deutschland so sehr in den Haaren legen, nicht nur zwischen den Parteien, sondern ich wiederhole meine These, das wird richtig Richtung Ost-West auch noch gehen. Also ich sehe da keine rosigen Zeiten auf Deutschland zukommen und gar nicht mal so die Ursache jetzt in diesen Wahlen, aber der Trigger, ne? Das wird ganz viel Unsicherheit auslösen. über die ganzen Reformen, die noch anstehen. Rentenreform, Sozialreform, sonstige haben wir noch gar nicht gesprochen. Das kann man sich ja eins und eins zusammenzählen, dass das nicht einfacher wird, diese Reformen umzusetzen.
Und das finde ich interessant, weil ich aus Reihen der Bundesregierung gehört habe, naja, wir dürfen aber mit diesen Reformen dann halt auch nicht stoppen nach den Wahlen,
ja,
sondern wir,
so
müssen,
sagen,
wir müssen weitermachen und wir dürfen dann nicht, weil es gibt ja die nächsten Landtagswahlen in Nordrhein-Westfalen im April, die dürfen ja dann nicht als den nächsten Stopper eingesetzt werden. Also,
das ist ein Superwahl ja nächstes Jahr auch nochmal.
Ich verstehe dich aber so, dass du glaubst, Steffen, dass die Bundesregierung bleibt, dass März bleibt, dass man es mehr oder minder aussitzt, weil man auch im Bund keine Unruhe reinbringen will?
Ja, aussitzen klingt wieder so negativ. Da ist schon was dran auch. Ich würde es eher so nennen, die Macht ist eine Art Kitt, die das Ganze zusammenhalten wird. Denn was sind die Alternativen? Neuwahlen wird es so einfach nicht geben. Das ist auch verfassungsrechtlich ja gar nicht so einfach. Da wird dann auch der Bundespräsident und die mögliche Nachfolgerin, der mögliche Nachfolger sagen, nee, rauft euch bitte schön zusammen. Aber es wird eben unübersichtlich, es wird disruptiv, es wird noch nervöser werden, die Demagogen werden noch mehr Gehör finden und es passiert im Grunde genau das, was ja so russische Desinformationskampagnen oder auch von anderen staatlichen Akteuren in Deutschland mit ganz viel Aufwand und Geld versuchen, Disruption streuen. Dafür werden wir jetzt sozusagen durch die Wahlen vermutlich selbst sorgen, durch die Wahlergebnisse.
Ich will jetzt noch eine ganz kurze Schlussrunde einbiegen. Und ich würde euch gerne fragen, was euch vielleicht nur einen Satz in diesen anspruchsvollen Zeiten dann trotzdem noch optimistisch bleiben lässt. Niklas, ich fange mal mit dir an in Magdeburg.
Na, ich würde sagen, diese Untergangsrhetorik, der muss man schon auch widersprechen, weil es funktioniert sehr vieles sehr gut in diesem Land. Und es hängt immer ein bisschen davon ab, wie alt man ist, was man für eine Einstellung zum Leben hat. Aber es funktioniert auch auf nachbarschaftlicher Ebene oder wie auch immer. Also es ist nicht so, dass dieses Land den Bach runtergeht. Und ich glaube auch, dass Menschen nach der Wahl in irgendeiner Form zusammenkommen. Man muss jetzt einfach mal gucken, was da rauskommt. Aber ich würde sagen, man muss auch aufpassen, jetzt klinge ich schon so wie ein Politiker, aber dieses Land nicht zu schlecht zu reden, weil es funktioniert einiges. Aber was wir halt erleben, ist, dass wir jetzt eine Phase haben, in der die Brücken repariert werden muss und ganz viel passieren muss. Und das sind schmerzhafte Jahre mitunter. Und das wird nicht einfach. Ich hoffe einfach, dass wir irgendwie im Gespräch bleiben. Und dass es auch nach der Wahl friedlich bleibt. Es wird ein gigantisches Polizeiaufgebot und Veranstaltungsaufgebot geben rund um dieses Wahlwochenende. Und irgendwie muss es weitergehen nach dem 6. September.
Ich wollte das übrigens nicht als Untergangsrhetorik auch verstanden wissen, Niklas. Wir sind da ganz nah beieinander. Das ist für mich, ich beziehe mich auf den politischen Betrieb. Es wird sehr, sehr ungemütlich. Ja. Aber das ist ja genau der Punkt, dass wir in einer Gesellschaft leben, wo wir nicht den Staat da oben haben und wir da unten drunter, sondern wir sind der Staat. Wir sind sozusagen auch die Zivilgesellschaft, die das Ganze zusammenhalten. Und du sagst es, du bringst es auf den Punkt. Diese Zivilgesellschaft, dieser Staat, dieses Land, wir alle funktionieren als Gesellschaft. Wir haben das beste Sozialsystem, was es in Europa gibt, würde ich behaupten, unterm Strich und so weiter und so fort. Also wir haben nach wie vor Wahnsinnswirtschaftsleistungen, drittgrößte Volkswirtschaft der Welt. Darauf muss man sich konzentrieren.
Heinrich, ein Satz von dir. Was lässt dich optimistisch sein?
Na, ich finde schon besonders, wie sehr hier die Mobilisierung in allen Lagern erfolgt. Also es gibt einfach so viele Veranstaltungen, Niklas hat es ja auch schon gesagt, und das ist hier ähnlich. Die Menschen sprechen über die unterschiedlichsten Themen miteinander. Pflege, Rente, Daseinsvorsorge, Infrastruktur ist hier ja auch so ein Riesenthema. Und da gibt's immer so Panels und es kommen wirklich sehr unterschiedliche Leute auf diese Veranstaltung. Das ist überhaupt nicht so ein homogenes Publikum da. Und auch das Sprechen über Ost und West ist auch wieder neu und auch über die DDR, weil natürlich die AfD auch so einen, ja, teilweise geschichtsrevisionistischen Kurs vertritt. Und ich habe aber das Gefühl, da passiert ganz viel und da passiert auch ganz viel, dass die Leute wieder neu voneinander lernen. Und das hat diese Wahl hier auch ermöglicht.
Was denkst du denn, Nadine? Jetzt, du denkst, du kannst dich hier drücken mit deinem Fazit.
Ich wollte euch jetzt erstmal sprechen lassen. Nein, aber ehrlicherweise, man hat es 2021 bei der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt gesehen, dass so im Endspurt zur Wahl sich noch einiges bewegt hat. Und das ist halt auch das, was ich mir jetzt ganz genau anschauen werde. Wie werden die politischen Themen verhandelt jetzt im konkreten Anflug noch 16 Tage bis zur Wahl? Ich glaube, da kann sich noch einiges tun, weil sich auch Menschen teilweise wirklich sehr kurzfristig vor der Wahl erst entscheiden. Ja, und wie das Ganze dann ausgeht, werden wir nicht nur in den Radioprogrammen berichten, sondern es wird, kleine Ankündigung, am 6. September ab 20.05 Uhr einen Live-Podcast geben aus dem Hauptstadtstudio und natürlich auch aus Magdeburg. Da sind einige von uns dann auch dabei. Den kann man dann hören in der Deutschlandfunk-App und in allen drei Radioprogrammen des Deutschlandradios. Ich bin sehr gespannt. Ich freue mich sehr auf diesen Abend. Ich glaube, das wird wahnsinnig spannend. Und ich hatte es ja vorhin schon gesagt, der Politik-Podcast wird 500 Folgen alt, großes Jubiläum, und dazu brauchen wir eure Stimmen. Wir würden gerne von euch bis zum Anfang der nächsten Woche eine kurze Sprachnachricht bekommen. Mhm. Und zwar, warum ihr den Politik-Podcast gerne hört und warum ihr ihn, naja, vielleicht auch hoffentlich euren Freunden weiterempfehlt. Und wir wollen natürlich immer wissen, was können wir eigentlich besser machen. Ganz wichtig, Radio setzt auf kurze Formen, also schickt uns jetzt eher kurze Sprachnachrichten. Je kürzer sie sind, desto größer ist dann auch die Chance, dass wir sie einbauen. Wir wollen nämlich eure O-Töne im Podcast und im Radio dann auch zu Wort kommen lassen. Ja, schicken an die bekannte Signal- oder WhatsApp-Nummer 0160 9130 7007. Andere Rückmeldungen natürlich per E-Mail an politikpodcast@deutschlandradio.de. Und ich will mich noch bedanken bei der Runde für die redaktionelle Betreuung und heute auch die technische Betreuung. Moritz Metz, merci. Und natürlich an Steffen Wurzel.
Danke euch.
An Heinrich Pfeiffer.
Ja, danke auch von mir.
Und Niklas Ottersbach.
Danke, Grüße aus Magdeburg.
Ciao, ciao. Nadine Lindner sagt auch ciao. Wir hören uns. Bis dahin. Tschüss.
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 Tschüssi.